NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
30. November 1987. Der Todestag des Unternehmers Helmut Horten.
Der Eröffnung ging in dem neuen Hause eine Feier mit Musik, Besichtigung und Imbiss voran. Das Ganze war recht hübsch. Die Leute vom Fach, die Behörden, die Bauingenieure und vielleicht auch die Geldgeber hatten sich versammelt.
Nicht nur der Reporter der Lokalzeitung schaut an diesem Mittwochmorgen interessiert auf den Gastgeber und Hausherrn. Der wirkt ziemlich zufrieden. Er hatte es geschafft. Wieder einmal.
Natürlich sprach auch Helmut Horten. Seine Ausführungen zur Fertigstellung des Hauses waren nüchtern und von sympathischer Trockenheit.
Die Fertigstellung des Hauses geschah in für heutige Verhältnisse unfassbar kurzen 100 Tagen. In dieser Zeit hatte Helmut Horten am zentralen König-Heinrich-Platz in Duisburg ein sechsstöckiges Kaufhaus gebaut, eingerichtet und ausgestattet.
Diese Legende mit dem Haus, das ist für die damalige Zeit sehr schnell gewesen, sehr sportlich. Ist kein Vergleich mit heute. Damals hat man nicht so großartig geplant. Hauptsache die Statik stimmte, das war das Entscheidende. Und der Innenausbau.
Denn es ist der 1. Dezember 1948. 3,5 Jahre nach Kriegsende sind die Innenstädte in Deutschland noch immer von Gebäudetrümmern geprägt, auch in Duisburg. Die Ernährung der Menschen verbessert sich nur langsam.
Es ist gelungen, die Ration des Normalverbrauchers von knapp 1200 auf fast 2000 Kalorien zu verbessern.
Insgesamt sei die Versorgung der Bevölkerung in diesen Wochen Ende 1948 aber schlecht, sagt Hans Schlange-Schöningen, der Direktor der Verwaltung für Ernährung und Landwirtschaft in den Westzonen.
Wir müssen ganz nüchtern die Wirklichkeit erkennen. Noch immer wird unser Leben beherrscht vom Kampf um die nackte Existenz, um das Sattwerden.
Das ist ja 48 ein Schicksalsjahr in Deutschland eigentlich.
Sagt Ulrich Suenius, der Direktor des Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchivs in Köln und meint damit die Einführung der D-Mark im Sommer dieses Jahres.
Vorher hat man immer versucht, irgendwie den Mangel zu besiegen. Da hatte man aber auf einmal die schöne neue Welt. Zwar noch nicht die entsprechenden Gehälter und den Lohn, aber man hatte natürlich schon so vor Augen, man wollte was Besseres werden.
Echter Mangel auf der einen Seite. Der Wunsch nach einem schönen Leben nach den Kriegsjahren auf der anderen. Helmut Horten spürte dieses Bedürfnis bei den Menschen und die Gunst der Stunde, die sich ihm jetzt bot. Er war zu diesem Zeitpunkt 39 Jahre alt, ein Verkäufertyp durch und durch. Seinem Gespür und seinem Eigensinn vertraute der 1909 in Bonn geborene Juristensohn oft. Sich durchzusetzen gegen Widerstände und Bedenken, ehrgeizig, hart, notfalls auch ohne Skrupel, damit war er stets gut gefahren. Sei es, als er gegen den Willen der Eltern nach dem Abitur völlig aus der Art schlug und eine Lehre als Textilkaufmann machte.
Im Kaufhaus Tietz, das damals eines der größten Warenhäuser Europas war, und da hat er wahrscheinlich diese Faszination des Warenhauskonzerns kennengelernt.
Sei es, als er 1936 die Chance erhielt, das jüdische Traditionskaufhaus Gebrüder Alsberg in Duisburg zu übernehmen. Es ist die Zeit der sogenannten Arisierung der deutschen Wirtschaft. Jüdische Betriebe werden von den Behörden gegängelt, sabotiert und von der SA offen attackiert. Die Nazi-Propaganda wirkt, vor allem im Einzelhandel. Mehr oder weniger freiwillig geben alle jüdischen Unternehmer ihre Läden ab, solange sie überhaupt noch etwas dafür bekommen. Deutsche Geschäftsleute sind die Profiteure. Auch Helmut Horten.
Es gibt keine antisemitischen Äußerungen oder so, sondern ich glaube, der hat einfach den Zeichen der Zeit erkannt und hat dann Geschäft gerochen. Wenn ich es nicht mache, mache es jemand anders, so in dem Stil. Ich glaube, das hat er häufiger Chancen für sich genutzt. Das war so ein bisschen so eine Art.
In den Folgejahren übernahm Helmut Horten noch 6 weitere Kaufhäuser. Der Zweite Weltkrieg verhinderte seinen weiteren Aufstieg als Unternehmer. Zum Kriegsdienst musste er nicht. Stattdessen wurde er von der Regierung mit der Verteilung von Textilien in den von Bomben geschädigten Städten im Westen des Reiches beauftragt. Das war vermutlich der Grund, warum er ab 1947 anderthalb Jahre in einem britischen Internierungslager in Recklinghausen saß. Der Legende nach erzwang er mit einem Hungerstreik seine Entlassung.
Den Hungerstreik hat er wohl wirklich gemacht, aber er war wahrscheinlich sowieso auf der Liste, auch entlassen zu werden. Es passt so ein bisschen in sein Bild eines sehr energischen und auch durchsetzungsfähigen Menschen, der, wenn er sich einmal was vorgenommen hat, das auch durchbringt.
Und in Duisburg warteten sie schon sehnsüchtig auf ihn. In einer Firmenchronik heißt es:
Während die Belegschaft für ihren Boss Messen lesen ließ, kehrte er 1948 nach Duisburg zurück. Erst nach der Währungsreform begann im Herzen der Hafenstadt am Rhein der neue Aufbau. In das Duisburger Hortenkaufhaus waren 5-mal Bomben gefallen. Wie Phönix aus der Asche entstand das Musterstück eines modernen Kaufhauses.
Eben das schon beschriebene 100-Tage-Haus am König-Heinrich-Platz. Das hatte eine grandiose Lage. Es stand wie ein Klotz da und fing die Passanten auf dem Weg vom Bahnhof in die Altstadt ab. Um die Regale zu füllen, so wird behauptet, griff Horten unter anderem auf Warenbestände zurück, die er in seiner Funktion als Reichsverteiler in den letzten Kriegsmonaten versteckt haben soll.
Der Andrang zu dem neuen Haus war verblüffend. Die ersten Kauflustigen bildeten schon in der Nacht den Kopf der riesigen Schlange. Die Polizei zu Fuß und zu Ross machte sich nützlich. Aber der Hang zur Ordnung ist im Deutschen nun mal eingepflanzt. Die Masse der Wartenden verhielt sich gesittet.
Horten hat wahrscheinlich relativ schnell erkannt, Weihnachtsgeschäft. Weihnachten kauft man immer. Da irgendwo auch mal an anderen Stelle mal gesagt, dass Weihnachten für so einen Kaufhaus ein guter Öffnungszeitpunkt ist. Und da hat er cool berechnet, das Geschäft nehme ich mit.
2:01. Die Portalgitter gehen hoch und der Kopf der Käuferschlange verschwindet in dem neuen Hause. Horten verschenkt nichts. Warum sollte er auch, solange die Käufer mit solcher beinahe komisch anmutender Bereitschaft ihr Geld in das neue und wohlgeratene Haus tragen?
Haben Sie Vertrauen zur neuen Währung?
Ja, ich hoffe, dass demnächst alles wieder in Reihe und Lot kommt und dass wir dann wieder kaufen können wie früher.
Und wie ist es mit den Geschäftsleuten? Sind die heute freundlicher?
Ja, die kommen schon mehr entgegen.
Ich habe auch Vertrauen zur Währung. Denn ich nehme an, dass wir mit unserem Geld jetzt als Arbeiter und Angestellte uns alles kaufen können.
War heute schon ein ganz guter Anfang. Man bekam schon Gemüse, was man längere Zeit nur sehr rationiert bekam, frei.
Das war keine Originalbefragung von Hortenkäufern an jenem 1. Dezember in Duisburg, sondern Stimmen und Stimmungen von Menschen in Deutschland, die typisch waren für den Jahreswechsel 48-49. Es war ein Wendepunkt für viele Menschen. Und es war der Ausgangspunkt der rasanten Wirtschaftswunderkarriere des Helmut Horten zum Kaufhausmilliardär. Er blieb zwar stets nur die Nummer 4 hinter Karstadt, Kaufhof und Hertie, doch das waren von bezahlten Managern geführte Konzerne, während Helmut Horten sein Unternehmen wie ein Patriarch selbst lenkte. Er vergrößerte es durch den Zukauf zweier kleiner Warenhausketten und eröffnete immer wieder neue Konsumtempel nach amerikanischem Vorbild. So auch im September 1955 in Berlin-Charlottenburg. Der Rias-Reporter war sichtlich beeindruckt.
Betritt man nun durch die Haupteingangshalle dieses moderne, elegante Kaufhaus, so fällt zunächst einmal der Blick auf eine schöne, breite Freitreppe, Marmor gefasst, die durch indirektes Licht durchflutet ist. Jedes Stockwerk hat eine andere, leichte, gedeckte Farbtönung, sodass man die Stockwerke dadurch auch schön unterscheidet.
In diesem Fall handelte es sich um eine Filiale der Defaka-Kette. Defaka stand für Deutsches Familienkaufhaus. Das waren im Horten-Imperium die Warenhäuser für die gehobene Kundschaft. Hier gab Helmut Horten eines seiner seltenen Interviews.
Das neue Haus der Defaka ist für mich ein ganz besonderer Wunsch gewesen. Wir fühlen uns in Berlin aus alter Zeit sehr verbunden. Und wir glauben und hoffen, dass dieses Geschäft für Berlin mit einem neuen Auftritt geben wird, durch seine moderne und neueste Ausstattung, die den internationalen großen Kauf- und Warenhäusern angepasst ist, und durch eine besonders gepflegte und durchdachte Auswahl.
Obwohl es am Ende mehr als 50 Filialen quer durch Deutschland und West-Berlin waren, kümmerte sich der Chef um Kleinigkeiten persönlich.
Er ging ja durch neu eingerichtete Filialen und ließ noch am Tag vor der Öffnung Dinge mal eben umändern, weil ihm das nicht gefiel, was er vorher auf Plänen gesehen hat. Dann hast du dann in der Realität gesehen und dann musste man nochmal neu streichen, dann musste der Schreiner nochmal kommen, dann musste im Innenausbau noch was gemacht werden, weil er auch das dann anders haben wollte.
Und dann war da noch etwas, das Horten den großen drei voraus hatte und das heute zum Einmaleins des Einzelhandels gehört. Die Kundenorientierung, sagt Wirtschaftshistoriker Ulrich Soenius.
Er spricht immer den Kunden an, natürlich vor allem auch die Kundinnen. Er hat ja große Modenschauen, vor allem in Duisburg, auch organisiert. hat einen Verkaufswagen über das Land geschickt, um die Leute zu werben für Horten, indem man bestimmte Waren sich schon angucken konnte, auch kaufen konnte, aber dann auch gleichzeitig in das große Kaufhaus gelockt worden ist.
Mit knapp 60 Jahren war Helmut Horten auf dem Gipfel seines Erfolgs. Er besaß eine mondäne Villa in Düsseldorf-Lohhausen, die Bernd Engelmann, der linke Kultautor der 70er und 80er Jahre, spöttisch als königliches Lustschloss des 21. Jahrhunderts bezeichnete.
Ultramodern, scheinbar karg, dabei aus riesigen Fenstern den Blick freigebend auf weite Parkanlagen mit kostbaren subtropischen Hölzern, Azaleen und Palmen, einen malerischen Zierteich und majestätisch einherstelzende Flamingos, Pfauen und Königskraniche.
Er hatte eine Luxusjacht, mehrere Rolls-Royce und eine attraktive 32 Jahre jüngere Frau, der er zur Hochzeit einen 35 Karat Edelstein, den sogenannten blauen Wittelsbacher, schenkte. Und genau zu diesem Zeitpunkt stieg er aus, würde man heute sagen. Er verkaufte seine Anteile an Großbanken und andere Anleger und gab als Erklärung:
Die rasch wachsende Warenhausgruppe der Horten, Merkur und Defaka-Häuser, die in diesem Jahr die Umsatzgrenze von 2 Milliarden D-Mark überschreiten wird, vollendet jetzt den Übergang vom Ein-Mann-Unternehmen zur Aktiengesellschaft mit Beteiligung breiter Anlegerkreise.
Genauso konsequent, wie er 24 Stunden für sein Geschäft gekämpft hatte, stieß er es ab. Die runde Milliarde Mark, die er dafür bekam, nahm er mit in die Schweiz, wo er seit 1968 ein Anwesen im Tessin besaß. Steuerfrei, denn Horten nutzte ein Schlupfloch im deutschen Finanzrecht aus und wurde somit zum Urvater der deutschen Steuerflüchtlinge. Das Außensteuergesetz von 1972, das die Lücke schloss, trägt in der Fachliteratur bis heute den Namen Lex Horten. Was nicht heißen soll, dass der reiche Horten nicht auch spendabel war. Im Gegenteil, er förderte jahrelang den Duisburger Zoo, einen örtlichen Tennisclub und den Karneval. Er war Fan des Berliner Kabaretts Die Stachelschweine und ließ den Ensemblemitgliedern immer wieder Geld zukommen. An die erste Begegnung erinnerte sich später Theatergründer Rolf Ulrich.
Da kommt einer der beiden Herren nach hinten und sagt: Gestatten Sie wüst, mein Name? Herr Horten möchte Ihnen 10.000 Mark schenken. Und Fitzmann sagte: Du Schnaller, wende nicht sofort aus der Garderobe. Christi hat eh dir gescheuert. Nein, sagte er. Und nun hatten wir einen Geschäftsführer, Ronald Rocho, und der guckte durch den Vorhang und sah dieses Gesicht von dem anderen Herrn. Und das war das Spiegelfoto der Woche. Und der kam da hinten heran und sagte: Das ist wirklich Helmut Horten, der Warenhauskönig.
1971 gründete Horten in der Schweiz eine Stiftung zur Förderung der medizinischen Forschung, die bis heute existiert. Deutschland wurde ihm dagegen immer fremder. Ein letztes Mal sorgte er in den 80er Jahren für Schlagzeilen, weil er der FDP mit einer Spende half, als die vor der Pleite stand.
Ich habe ihm im Dezember 1983 der FDP 6 Millionen zugewendet, weil nach meiner Auffassung diese kleine bürgerliche Partei nicht aus dem politischen Bild verschwinden darf.
Ein Mann mit einer Vorliebe für exakte Planung. Ein Self-Made-Man, der nichts dem Zufall überließ. Nicht einmal, wenn es um seinen Tod ging. Noch zu seinen Lebzeiten baute Helmut Horten für 3 Millionen Mark am Wörthersee eine Kapelle mit unterirdischer Gruft, wo er im engsten Kreis beigesetzt werden wollte.
Er hat sein eigenes Begräbnis geplant, er hat nicht irgendwie seiner Frau oder anderen Leuten überlassen, sondern er hat sich wirklich damit auseinandergesetzt, wie er sich vorher mit der Einrichtung einer Damen-Oberbekleidungsabteilung auseinandergesetzt hatte. So hat er sich auch mit dem Tod beschäftigt.
Am 30. November 1987, heute vor 30 Jahren, starb Helmut Horten. Steinreich, aber kinderlos. Seine Witwe Heidi ist heute 76 Jahre alt und gilt als eine der reichsten Frauen Europas. Und Horten? Das Unternehmen von einst ist längst in der Metro-Kaufhof-Gruppe aufgelöst worden. Die legendären Horten-Kacheln der Kaufhausfassaden sind aus den Innenstädten verschwunden. Eine Ikone des Wirtschaftswunders, untergegangen wie zuvor Neckermann, Borgward oder Grundig. Und damit ein Fall für Wirtschaftshistoriker wie Ulrich Suenius.
Eigentlich geblieben ist nichts, das muss man auch so sagen. So Namen kommen und gehen wieder, das ist aber auch kein Einzelfall. Also es gibt in der Wirtschaftsgeschichte bis hin in die jüngste Zeit immer wieder Unternehmen, die ihre Zeit gehabt haben und dann aufhören zu existieren. Aber da muss man auch ganz unsentimental sein.
Im Zeitzeichen erinnerte Kai Bandermann an Helmut Horten, der am 30. November 1987 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.